Guten Morgen miteinander. Kennst du das, dass du etwas Schönes oder etwas Überraschendes erlebst und nachher triffst du zum Beispiel beim Posten jemanden an und du sagst, du los, ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Du glaubst nicht, was ich gerade erlebt habe. Wie sicher, ihr kennt das. Und ja, manchmal, da können wir doch fast nicht schweigen. Wir müssen unbedingt jemandem erzählen, was wir erlebt haben. Und wir wollen heute Morgen eine wahre Geschichte anschauen, die sich im 9. Jahrhundert vor Christus ereignet hat. Und darin kommen vier Männer vor, die auch zu dem Schluss gekommen sind, dass sie unmöglich schweigen können. Das, was sie erlebt haben, das steht in der Bibel in 2. Könige 6 und 7. Dazumal war Samaria die Hauptstadt von Israel. Eine Stadt mit hohen Mauern. Und in dieser Zeit hat der König von Aram Israel den Krieg erklärt. Er ist mit einem Heer angerückt und hat die Stadt belagert. Ja, sofort haben die Samariter ihre Stadttor zugemacht, haben sich geschützt durch die hohen Mauern. Und das Problem war aber, sie sind so auch von ihrer Nahrungsversorgung abgeschnitten gewesen. Es hat ja auch gar keinen Handel mehr können stattfinden. Die Tore, die sind zugeblieben, damit der Feind nicht einfach die Stadt überrennen kann. Und das haben sich dann die Aramäer zunutze gemacht. Sie haben wochenlang, sogar monatelang abgewartet und die Stadt belagert. Und das ist so weit gegangen, dass am Ende eine enorme Hungersnot ausgebrochen ist in dieser Stadt. Es war so schlimm, dass ein Eselskopf 80 Silberstück und eine Handvoll Taubenmist 5 Silberstück gekostet hat. Und also, es ist so krass, sie haben ein Jahreseinkommen für einen Eselskopf ausgegeben oder einen Monatslohn für eine Handvoll Taubenmist. Und es ist sogar noch schlimmer gekommen. Es ist nämlich so weit gegangen, dass sich Mütter zusammentun haben und ihre eigenen Kinder gekocht und gegessen haben. Also das ist unvorstellbar, wie gross dass das Leid in dieser Stadt war, dass sie zu solchen Massnahmen gegriffen haben. Es war einfach nichts mehr rum zum Essen. Aber es war so, dass nicht ganz alle in dieser Stadt waren. Es hat nämlich auch 4 Männer gegeben, die aufgrund ihrer Krankheit von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Und die waren außerhalb der Stadt. Auch sie hatten natürlich Hunger. Und so, wo sie so zusammengehockt sind vor der Stadt, da hat einer von ihnen gesagt, was sollen wir noch da sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt innen herrscht Hungersnot. Also wenn wir irgendwie würden probieren, in die Stadt reingehen, wir würden dort innen ja auch umkommen. Wir würden dort verhungern. Und wenn wir da bleiben, dann verhungern wir auch. Warum sollen wir also nicht ins Lager von unseren Feinden gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch mal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es eigentlich gleich, weil wir wären ja sowieso gestorben. Also die 4 Aussetzungen, sie haben einfach nichts zu verlieren gehabt. Und so haben sie sich aufgemacht und sind im Schutz von der Dunkelheit ins Heerlager von den Feinden gegangen. Aber als sie das erste Zelt dort erreichen, ist zu ihrer Überraschung weit und breit niemand zu sehen. Die Zelte sind verloren, die Säurer sind weg. Ja, sie sind weg gewesen, weil Gott eingegriffen hat. Er hat nämlich die Feinde von Israel in die Flucht geschlagen. Gott hat sie den Lärm von einer grossen Armee hören lassen. Und darum sind sie dann Hals über Kopf fortgesäckelt, haben ihre Zelte, ihre Rösser, ihr ganzes Hab und Gut einfach zurückgelassen und sind um ihr Leben gerannt. Ja, und die 4 Aussetzungen, ich glaube, sie haben ihr Glück kaum fassen. Ja, tatsächlich finden sie jetzt zu essen in diesen Zelten. Sie müssen nicht mehr um ihr Leben fürchten. Die Feinde sind ja weg. Also sind sie gerade ins erste Zelt rein, haben sich satt gegessen, haben ihren Durst gestillt. Und als sie satt gewesen sind, haben sie gemerkt, da hat sie noch Silber und Gold. Komm, nehmen wir und haben es vergraben. Und dann sind sie zum nächsten Zelt und haben es dort genauso gemacht. Also sie sind wirklich voll im Schlaraffenland gewesen. Hätten sie überhaupt nicht so erwartet. Und wo sie dann da so satt und mit Reichtümern versorgt gewesen sind, sagt aber einer von diesen 4, eigentlich ist es nicht recht, was wir da machen. Weil heute ist ein Freudentag. Wir haben so eine gute Botschaft für die Leute in der Stadt und wir behalten sie für uns. Wenn wir diese grossartige Entdeckung erstmal am Morgen melden, dann machen wir uns schuldig. Komm, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Und so haben sie das gemacht. Sie sind schnell zurück zur Stadt gegangen, haben die Torwächter durch lautes Rufen auf sie aufmerksam gemacht und haben ihnen vom verlassenen Lager der Finde erzählt. Und schnell ist die gute Nachricht in der Stadt verbreitet worden. Die Einwohner sind rausgeströmt und haben das verlassene Lager plündert, haben sich den Bauch voll gegessen und somit ist dann die Hungersnot vorbei gewesen und die Lebensmittel haben wieder ihren ganz normalen Preis gehabt. Die grosse Not ist überwunden. Ich finde, das ist eine mega krasse Geschichte. Vom tiefsten Elend nachher zu dem Schlaraffenland, wo sich die vier den Bauch einfach voll essen und nachher sogar alle Einwohner können in die Zelte der Finde und sich dort satt essen. Und beim Lesen von diesem Text sind mir bald ein paar Parallelen aufgefallen zu heute und auch zu Jesus. Und ich würde gerne auf die Parallelen eingehen. In Samaria hat eben die grosse Hungersnot geherrscht. Und hier in der Schweiz müssen wir uns Gott sei Dank nicht Sorgen machen, dass die Lebensmittel plötzlich so knapp werden, dass wir den Jahreslohn für einen Eselskopf zahlen müssen. Natürlich, auch bei uns gibt es Leute, die sich fragen, was esse ich heute Abend? Aber diese krassen Ausmasse kennen wir Gott sei Dank nicht, wie das hier die Samarier haben müssen erleben. Und gleich wage ich die Behauptung, dass auch bei uns eine Hungersnot herrscht. Und zwar eine geistliche Hungersnot. Es ist doch so, dass es viele Menschen gibt um uns herum, die geben ihr Vermögen aus für Partys oder für Drogen oder für Luxusferien. Aber kaum ist dann die Party, der Rausch oder die Ferien vorbei, sehen sich die Menschen wieder mit einer inneren Leere oder mit ihren alltäglichen Problemen oder auch mit einer Sinnsuche konfrontiert. Ja, es ist so, Partys, Drogen, Luxusferien, ähnliche Sachen, die können unseren Hunger zwar zum Ski stillen, in dem Sinn überdecken oder davon ablenken. Aber gerade in diesen Sachen und vor allem in den Folgen davon wird eigentlich eine geistliche Hungersnot, die bei uns auch herrscht, sichtbar. So, dass es viele Menschen gibt um uns herum, die suchen Bestätigung und Anerkennung in ihrem Job oder in der Karriere. Und das in so einem Ausmass, dass sie andere Sachen oder sogar die eigene Familie vernachlässigen. Ich glaube, auch unsere Leistungsgesellschaft ist ein Anzeichen von einer geistlichen Hungersnot. Und es gibt viele um uns herum, die sehnen sich nach Liebe und Annahme. Sie haben eine Beziehung nach der anderen, aber die Dimension von Liebe und Annahme, die wir uns danach sehnen, kann uns eigentlich ein anderer Mensch gar nicht geben, sondern nur Gott. Und eine weitere Folge von der geistlichen Hungersnot in der Schweiz ist, dass in der Schweiz jeden Tag ca. 3 Menschen Selbstmord begehen. Ich finde, das ist eine enorm grosse Zahl. Jeden Tag sehen etwa 3 Leute in der Schweiz keinen Sinn mehr oder keinen Ausweg mehr und setzen ihrem von Gott geschenkten Leben ein Ende. Und ich sage die Sache nicht, um irgendjemanden anzuklagen, sondern um uns einfach die Problematik der geistlichen Hungersnot um uns herum aufzuzeigen, dass wir uns das vor Augen führen. Ich glaube, wir sehen viele Menschen um uns herum, die auf der Suche sind, aber wenige, die es als möglich erachten, dass sie das Gesuchte oder Ersehnte bei Gott finden könnten. Dabei ist es eben gerade Gott, der uns wahre Erfüllung und lebendiges Wasser im Überfluss geben will, der unseren Durst und unseren Hunger wirklich stillen kann. Wir haben vorhin gesehen, wie Gott dieser Hungersnot in Samaria begegnet ist. Wie er da eingegriffen hat. Die Bewohner, die haben nichts machen. Sie sind belagert worden, haben kein Essen gehabt. Sie haben nicht gewusst, wie sie aus dieser Situation rauskommen sollen. Sie haben wirklich gelitten. Aber Gott hat das gemacht, was eben die Menschen nicht haben können. Er hat eingegriffen und hat die Belagerer in die Flucht geschlagen. Es war Gott. Und er hat die Aussetzungen dann auch dazu bewegt, dass sie die gute Nachricht nicht für sich behalten, sondern den Stadtbewohnern davon erzählen. Gott hat also die Voraussetzung geschaffen, dass die Bewohner von Samaria der Hungersnot können entfliehen. Und ganz ähnlich ist es auch mit uns. Wir Menschen, wir leben grundsätzlich getrennt von Gott. Wir handeln nicht so, wie es Gott gefällt und fragen viele auch nicht nach ihm. Und eine Folge davon ist auch die geistliche Hungersnot. Aber auch da greift Gott ein und er macht das, was wir Menschen nicht können. Er hat einen Weg geschaffen, wie wir wieder Gemeinschaft haben mit ihm. Wie wir versöhnt sein mit ihm. Und zwar indem, dass Gott selber in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Gott wird Mensch. Das grösste Wunder. Gott kommt zu uns und schafft selber einen Weg. Jesus Christus ist der Weg zu einem Leben mit Gott. Und ein Leben mit Gott, das bedeutet eben auch geistliche Sättigung und somit den Ausweg aus der geistlichen Hungersnot. Wir sehen im Vers 9, dass die Aussätzigen zueinander gesagt haben, es ist nicht recht, wenn wir den Stadtbewohnern nicht erzählen, dass das Lager der Finden leer ist. Sie haben gesagt, heute ist ein Freudentag. Wir haben eine gute Nachricht für die Leute in der Stadt. Lassen Sie uns ihnen erzählen. Und so möchte ich euch sagen, auch heute ist ein Freudentag. Weil seit Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, ist jeder Tag ein Freudentag. Es ist jeden Tag ein Freudentag, wo wir uns über diese grossartige Botschaft von Jesus Christus freuen. Auch wir haben eine gute Nachricht für unsere Mitmenschen. Nämlich die rettende Botschaft von Jesus. Und an jedem Tag wünscht sich Gott, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das lesen wir im 1. Timotheus 2, Vers 4. An jedem Tag bietet Gott uns Menschen den einen Weg zu ihm an, den wir durch Jesus Christus haben dürfen. Und die Wahrheit, die da die Rede davon ist, das meint das Hören und das Verstehen vom Evangelium. Aber was ist das Evangelium eigentlich genau? Warum ist das die beste Botschaft, die es gibt? Warum ist das Evangelium die Botschaft, die wir unseren Mitmenschen nicht dürfen verschwiegen? Und ich möchte euch das, was das Evangelium ist, mit Hilfe dieser vier Symbole veranschaulichen. Die einen oder anderen kennen sie sicher. Und wenn du das zum ersten Mal hörst oder ein paar Aussagen davon für dich neu sind, kannst du dich fragen, was denkst du über die vier Punkte? Und was ist deine Reaktion darauf? Und wenn du das Evangelium für dich persönlich schon angenommen hast, dann kannst du dich darauf achten, wie ich das jetzt erläutere und kannst es in ähnlicher Art und Weise auch Leute in deinem Umfeld weitergeben. Die vier Symbole helfen uns nämlich dabei, nicht zu schweigen, sondern die beste Botschaft weiterzugeben. Starten wir mit dem ersten Symbol, mit dem Herz. Es geht um die Liebe, nicht irgendeine Liebe, sondern die Liebe von Gott. Es steht für Gott liebt dich. Und genau so ist es. Gott liebt dich und hat gute Gedanken über dir. Als Vater liebe ich meine Tochter nicht einfach, weil sie besonders Grossartiges geleistet hat, sondern einfach, weil sie mein Kind ist. Darum habe ich sie mega, mega gern. Sie ist meine Tochter. Und ich liebe sie nicht erst dann, wenn sie genug gross ist, um den Geschirrspüler auszuräumen oder den Rasen zu mähen. Natürlich freue ich mich, wenn sie dann mal mithilft. Aber ich liebe sie jetzt schon mega fest, weil sie meine Tochter ist. Und auch wenn sie mal etwas Dummes tut, liebe ich sie trotzdem von Herzen. Und wenn also schon wir Menschen unsere Kinder so können lieben, wie viel mehr liebt Gott uns? Er, der uns geschaffen hat, der jedem Einzelnen von euch das Leben geschenkt hat. Und er wünscht sich, dass du seine Liebe ganz persönlich erfährst. Es ist sein grosser Wunsch, mit dir in einer Beziehung zu leben. Mit der Beziehung zu ihm wirst du überflüssendes Leben entdecken. Kannst du glauben, dass Gott dich liebt? Vielleicht fragst du dich auch, wieso merke ich davon nichts, dass Gott mich liebt? Der Grund dafür liegt in der Bedeutung vom zweiten Symbol. Es steht für, ich lebe getrennt von Gott. Gott liebt uns zwar von ganzem Herzen, aber wir erkennen seine Liebe nicht, weil wir Gott oft ignorieren. Wir Menschen, wir suchen überall nach Sinn und Erfüllung, aber bei Gott suchen wir nicht. Wir misstrauen ihm oder glauben nicht, dass er es gut meint mit uns. Denken, ja, wenn ich an Gott glaube, dann gibt es da nur so tausende von Regeln, die ich einhalten muss. Der meint es doch nicht gut mit mir. Aber unseren Alleingang ohne Gott nennt die Bibel Sünde. Wenn wir ohne Gott leben, dann verfehlen wir das Ziel, das er uns dafür geschaffen hat. Sünde bedeutet eben auch Zielverfehlung. Wir lesen in der Bibel über Sünde. Wie ein Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Sünde verletzt und zerstört unsere Beziehung zu Gott, auch unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen und auch zu uns selber. Und Sünde trennt uns von einem erfüllten Leben, das Gott eigentlich für uns bereit hat. Und auch mit einem super anständigen Leben können wir unsere Sünde nicht einfach ungeschehen machen. Wir können aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen. Aber das Gute ist, unsere Sünde halten Gott nicht davon ab, dass er uns trotzdem liebt. Er wünscht sich trotzdem Gemeinschaft mit uns und Versöhnung. Und darum hat er das Entscheidende für uns tun. Dafür steht das dritte Symbol. Jesus hat alles für mich gegeben. Gott ist in Jesus Christus selber Mensch geworden. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Und er hat tatsächlich ohne Sünde gelebt. In der Bibel lesen wir, dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben. Jesus hat gelitten und er ein für alle Mal am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Er hat nie gesündigt, aber er ist anstelle von uns Sünder am Kreuz gestorben, um uns zu Gott zurückzubringen. Am Kreuz hat er unsere Stelle eingenommen. Und er hat auch die letzte Konsequenz der Sünde, eben nämlich den Tod, auf sich genommen. Und das Geniale ist, Jesus ist nicht tot geblieben. Wir haben es vorhin auch gesungen. Am dritten Tag ist er zum Leben auferweckt worden und hat somit den Tod besiegt. Und er bietet uns Frieden mit Gott und eine persönliche Beziehung zu ihm an. Durch Jesus können wir überflüssendes Leben erleben, wo sogar der Tod überwindet. Jesus fasst das in der Bibel so zusammen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jeder, der Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus? Genau um diese Frage geht es dann beim vierten Symbol. Es steht für, will ich mit Jesus leben? Gott hat alles getan, um uns seine Liebe zu zeigen. Er hat sich selber für uns hingegeben. Und durch Jesus Christus bietet er uns ein erfülltes und ein ewiges Leben an. In der Bibel heisst es dazu, die, die ihn aufgenommen haben, die an ihn geglaubt haben, denen hat er das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Was für ein wunderschöner Vers. Jesus wünscht sich, dass du ihm ganz vertraust, dass du mit ihm unterwegs bist. Das ist Glaube. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Nimmst du das Geschenk vom ewigen Leben an? Bittest du Jesus um Vergebung dafür, dass du bisher ohne ihn gelebt hast? Gott möchte mit dir leben. Und Jesus hat es möglich gemacht. Er hat das tun, was wir nicht können. Er hat den Weg geschaffen zu Gott. Die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Und jetzt ist es an dir und mir, ob wir den Weg einschlagen, ob wir Jesus in unser Leben einladen. Willst du mit Jesus leben? Wie antwortest du Jesus auf das, was er für dich tun hat? Wenn du die Botschaft heute vielleicht zum ersten Mal gehört hast oder wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, mach dir Gedanken dazu. Über die vier Punkte, über die Aussagen, die dahinter stehen. Über die grossartige Botschaft von Jesus Christus. Und du hast auch heute Gelegenheit dazu, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und wenn du mehr über Gott oder die Entscheidung für ein Leben mit Jesus wissen willst, oder das eben heute Morgen willst du, dann komm doch gerne nach dem Gottesdienst auf mich oder auf jemanden vom Gebetsteam zu. Nutz diese Chance. Red mit jemandem darüber und gib Jesus eine Antwort auf das, was er für dich tun hat. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du dich in die Position von einem von diesen vier hier versetzen. Weil wie gesagt, auch heute leben wir in einer Hungersnot, in einer geistlichen Hungersnot. Und wir Christen, wir sind die, die durch Gottes Gnade lebendiges Wasser haben dürfen finden. Wir Christen, wir haben die Annahme, die Liebe und die Erfüllung gefunden, die jeder Mensch sucht. Und zwar in Jesus Christus. Nicht, weil wir etwas Grossartiges vollbracht hätten, sondern wir dürfen erkennen, dass Jesus alles für uns tun hat. Wir wissen von dieser guten Botschaft von Jesus, von dieser lebens- und ewigkeitsverändernden Kraft, die in der Annahme von dieser Botschaft liegt. Und darum ist auch heute ein Freudentag. Wir kennen die beste Botschaft und wir können unmöglich schweigen. Ich möchte dich ermutigen, schweig nicht, sondern verkünd die gute Botschaft von Jesus. Und etwas, was uns auch dabei helfen kann, nicht zu schweigen, sondern die gute Botschaft weiterzugeben, das ist zu wissen, welcher Evangelisationsstil das zu uns passt. Und wir finden in der Bibel 7 solche Stile. Und jeder von ihnen lässt sich auch mit einem Schuh veranschaulichen. Vor 2 Wochen haben wir die ersten 4 Stile miteinander angeschaut. Das ist der zeugnishafte, der einladende, der intellektuelle und der dienende Stil gewesen. Und heute werden wir uns noch die Fußballschuhe, die Flipflops und die Sandalen anschauen. Und die Stile, die hinter diesen Schuhen stecken. Und wir wollen gerade sportlich anfangen mit dem Fußballschuh. Und der passende Bibelvers dazu, der ist: Verkünd den Menschen Gottes Wort. Setz dich dafür ein, und zwar überall und zu jeder Zeit. Red ihnen ins Gewissen, weiss sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehr sie geduldig, den richtigen Weg zu gehen. Die Fußballschuhe, man kann es gut erkennen bei diesem Vers, sie stehen für den direkten Evangelisationsstil. Und ein biblisches Beispiel dafür finden wir beim Petrus. Er war nämlich ein Konfrontationsevangelist. Man sieht das deutlich in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Hört gut zu, hat er angefangen. Und dann hat er dargelegt, wie die alttestamentlichen Prophezeiungen aus der Bibel sich alle in Jesus Christus erfüllt haben. Und er hat so gezeigt, Jesus ist der Messias. Er hat das alles erfüllt, was vorausgesagt war. Und schließlich hat der Petrus gerufen, alle Menschen in Israel sollen daran erkennen, dass Gott, der Jesus, der, den ihr gekreuzigt habt, zum Herr und Retter der Welt gemacht hat. Also mit anderen Worten, ihr habt den Falschen gekreuzigt. Petrus hat den Stier bei den Hörnern gepackt. Seine Predigt war ein Frontalangriff. Und sie hat gewirkt. Es sind 3000 Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Der Petrus war der Typ für solche Predigten. Er hat kein Blatt vor das Maul genommen. Und Leute, die diesen Stil haben, können zum Beispiel bei Partys, können zum Beispiel bei evangelistischen Anlässen reden. Oder an einer Party eine Ansprache halten. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. An der Weihnachtsfeier im Geschäft hat er die Geschichte von Weihnachten erzählen. Er hat den direkten Stil. Oder Leute mit diesem Stil können auch auf Strassen einsetzen, ganz direkt auf Passanten zugehen und so Leute erreichen, die noch gar keinen Bezug zum Glauben haben oder vielleicht noch nie einen Fuß in eine Kirche gesetzt haben. Und so sind auch meine Frau und ich schon oft mit dieser Frage auf Passanten zugegangen, was brauchst du? Wir haben ihnen die Frage gestellt und nachdem sie uns eine Antwort darauf gegeben haben, haben wir ihnen erzählt, dass wir glauben, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat und was gut meint mit uns und was sich für sie ganz persönlich interessiert. Und wir haben dann gefragt, ob wir dafür beten, dass Gott ihnen bei dem, was sie brauchen, hilft und dass er ihnen begegnet. Und genau für das haben wir dann auch gebetet. Das ist eine super Möglichkeit, einfach direkt auf Leute zuzugehen. Und wenn du auch bei ganz alltäglichen Themen kein Blatt vors Maul nimmst, dann ist der Stil genau für dich. Geh direkt auf deine Mitmenschen zu oder fordere sie auch mal in Liebe mit einer direkten Frage raus. Als nächstes kommen wir zu den Flipflops. Und der passende Vers dazu ist: Wer es auch sieht, ich stelle mich ihm gleich, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Die Flipflops, sie stehen für den beziehungsorientierten Stil. Und das biblische Beispiel dafür finden wir in Lukas 5. Wir lesen dort vom Zöllner Levi. Und nachdem Jesus den Levi zu seinem Jünger gemacht hatte, hat der Levi ein grosses Fest organisiert. Und er hat dazu nicht nur Jesus eingeladen, sondern auch seine Freunde. Darunter sind viele andere Zolleinnehmer gewesen. Er hat also sein bestehendes Beziehungsnetz genutzt, um seine Freunde mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und dabei hat Jesus wenig gekümmert, was die anderen Leute über die Party gedacht haben. Weil er ist gekommen, um Kranke zu heilen. Und der Levi, er hat nicht zuerst wildfremde Leute ansprechen müssen, sondern er hat gesehen, dass er seine Freunde, Mitarbeiter und Bekannte hat können einladen und sie so mit Jesus in Kontakt bringen. Leute, die diesen Stil haben, können zum Beispiel Menschen aus ihrer Nachbarschaft oder ihrem Umfeld zu sich einladen oder mit ihnen einfach zu irgendeiner Aktivität gehen. Und dabei auch über den Glauben reden. Oder sie organisieren Partys oder Sportanlässe oder leiten eine Kleingruppe. Und wenn du ein Beziehungsmensch bist, dann nutzt die Charaktereigenschaft dafür, die beste Botschaft weiterzugeben. Deinen Freunden und Bekannten von Jesus zu erzählen und sie auch über einen längeren Zeitraum auf dem Weg zum Glauben zu begleiten. Und da merkt ihr schon, es braucht auch die verschiedenen Stile. Es braucht jemanden, der direkt auf der Straße auf Leute zugeht, aber es braucht auch Beziehungsmenschen, die über einen längeren Zeitraum mit jemandem unterwegs sind. Fragen, die die Person vielleicht hat, mit ihr zusammen anschauen, zusammen in der Bibel lesen, für die Person beten. Es ergänzt sich wunderbar, wenn wir merken, welcher Schuh zu uns passt und uns dann auch ebenso ergänzen. Und zu guter Letzt haben wir noch die Sandalen. Und der Bibelvers dazu ist: Heilet Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt auch umsonst weiter. Die Sandalen, man kann es gut erkennen, stehen für den bettenden Stil. Und ein Beispiel finden wir auch hier in der Bibel, in Apostelgeschichte 3. Wir lesen dort nämlich, wie der Petrus und der Johannes in den Tempel gegangen sind zum Betten. Und da hat sie einen gelähmten Bettler erwartungsvoll angesprochen. Der Petrus hat gesagt: Geld habe ich keins, aber was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, stand auf und geh. Und sofort war er geheilt. Gott hat ein Wunder getan und er ist voller Freude umgesprungen. Er hat grosses Aufsehen erregt in diesem Tempel. Die Leute dort, die sind alle an ihm vorbeigegangen. Sie haben ihn genau gekannt. Sie haben gewusst, der ist gelähmt. Und jetzt kommt er plötzlich umeinander und freut sich, das hat eine richtige Aufruhr gegeben. Und diese Aufmerksamkeit haben dann die beiden Apostel genutzt, um von Jesus zu predigen. Weil durch Jesus Kraft ist der Gelähmte geheilt worden. Und so haben sie die Botschaft verkündet. Allen, die dort im Tempel waren. Und wie schon bei den Aposteln ist auch bei Jesus die Verkündigung von der frohen Botschaft und auch das Heilen von Leuten Hand in Hand gegangen. Und durch die erstaunlichen Wunder sind auch viele Menschen zum Glauben gekommen. Leute, die diesen Stil haben, können zum Beispiel im Alltag für Mitmenschen mit Schmerzen beten. Oder sie können in einem Gespräch mit jemandem, der skeptisch ist oder einfach Vorbehalt hat gegenüber Jesus, können sie fragen, was müsste denn geschehen, damit du könntest an Jesus glauben? Und können nachher anbieten, genau dafür zu beten, dass das passiert. Und auch Strasseinsätze mit Gebetsballons sind eine super Möglichkeit, um für Menschen zu beten. Da werden Passanten eingeladen, ihr Gebetsanliegen auf eine Karte zu schreiben und dann mit einem Ballon in den Himmel aufsteigen lassen, also symbolisch ihr Anliegen zu Gott zu geben. Und man kann nachher auch fragen, ob man für sie und ihr Anliegen oder gerade auch mit ihnen zusammen beten. Wenn du gern für andere Menschen betest, dann frag doch das nächste Mal, wenn dir jemand von Schmerzen erzählt oder von einer schwierigen Situation, ob du beten darfst, dass Jesus dieser Person hilft und begegnet. Das sind sie also, die 7 verschiedenen Evangelisationsstile. Und so verschieden wie die Schuhe sind, so vielfältig ist auch Evangelisation. Und ich hoffe, dass für jeden von euch etwas dabei ist, wo du dir kannst vorstellen, in diesem Stil die gute, frohe Botschaft weiterzugeben. Und selbstverständlich ist es auch spannend und sinnvoll der Sache, auch mal einen anderen Stil auszuprobieren und auf einem unbekannten Terrain zu wachsen. Weil schließlich haben wir die Haie ja auch nicht nur ein paar Schuhe. Zum herausfinden, welcher von diesen Schuhen oder eben diesen Stil, das zu dir passt, möchte ich dir einen Online-Test empfehlen. Und ich weiss, ich bin schon vor 2 Wochen darauf eingegangen. Ich würde es aber gerne nochmal empfehlen, sicher als Erinnerung, aber auch gerade für alle, die vor 2 Wochen nicht da gewesen sind. Ihr findet den Online-Test auf der Webseite von The Four auf www.thefour.ch/stil-test. Und der direkte Link dazu ist auch auf dem Flyer hier aufgedruckt. Ich habe im Ausgang ein paar aufgelegt, ihr dürft sehr gerne so einen mitnehmen. Auf dieser Homepage findet ihr auch eine Übersicht mit diesen 7 Evangelisationsstilen, wo jeder Stil noch ein bisschen ausführlicher beschrieben ist und es sind auch noch ein paar Anmerkungen dabei, wo ich jetzt nicht drauf eingegangen bin in diesen Predigten. Und falls du den Stiltest lieber offline machen willst, kannst du auch beim Ausgang so einen Bogen da mitnehmen und den Stiltest so machen. Die Homepage vom Stiltest, die sieht dann so aus und da unten kann man dann den Test starten. Wenn man draufklickt, kommt man da dazu und es ist so aufgebaut, dass du dann bei mehreren Fragen kannst auswählen, inwiefern trifft die Aussage, die oben gemacht wird, auf mich zu. Zum Beispiel, ich lade gerne Leute zum Essen ein und wünsche mir, dass da dabei auch mein Glaube zum Thema wird. Trifft das fast immer oft, gelegentlich, selten oder nie auf mich zu. Wenn dann am Schluss deine E-Mail-Adresse angibst, wird dir das Ergebnis auch noch zugeschickt, damit du es später anschauen kannst. Das ist aber optional, du kannst auch direkt das Ergebnis anschauen. In der Auswertung siehst du dann so ein Diagramm, welcher Stil das wie gut zu dir passt. Und darunter werden dir die 3 Stile, die am besten zu dir passen, absteigender Reihenfolge angezeigt. Und da findest du auch einen Hinweis, mögliche Einsatzgebiete, Entwicklungsmöglichkeiten oder passende Reach-Out-Ideen, also coole Tools, wie du den Glauben kannst teilen. Und die Ideen, die sind auch direkt verlinkt. Jetzt zum Beispiel zum beziehungsorientierten Stil passt Reach-Out-Idee Bible Discovery. Das ist ein super Tool, um mit jemandem zusammen in der Bibel zu lesen. Dann kann man da draufklicken und findet dann nähere Informationen zu dem Tool, den Glauben zu teilen. Überleg dir doch, wer in deinem Umfeld ist auch von geistlicher Hungersnot betroffen? Wer in deinem Umfeld ist betroffen von der Trennung zu Gott und kennt die gute Botschaft noch nicht? Und ich bin sicher, jeder von uns hat in seinem Umfeld viele Leute, die das darauf zutrifft. Und dann stell dir vor, wie sich das Leben von diesen Menschen verändern würde, wenn sie Jesus würden ihr Leben einladen und mit Gott versöhnt werden. Wenn sie sich Gott würden zuwenden, wäre das nicht absolut genial? Darum schweig nicht, sondern erzähl in deinem Umfeld von dieser frohen Botschaft, die du hast dürfen entdecken in Jesus Christus. Erzähl es deiner Familie, deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen oder Passanten auf der Straße. Du kannst entweder in deinen ganz eigenen Worten von Jesus erzählen oder so wie ich vorher auch die vier Symbole von den Four zur Hilfe nehmen. Find heraus, welche Schuhe das zu dir passt und gang in deine Schuhe. Und bist auch gespannt, was Gott im Leben von deinen Mitmenschen wird bewirken, wenn du ihnen die frohe Botschaft weitergibst. Ich möchte sehr gern zum Abschluss der Predigt noch für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir, liebst du uns so sehr, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast. Und ich danke dir, haben wir so eine großartige Botschaft, Botschaft von dir, die wir auch unseren Mitmenschen nicht vorenthalten wollen. Zeig du bitte jedem von uns auf, wie du in unserem Leben schon gewirkt hast und wie großartig das wäre, wenn auch unsere Mitmenschen dich und dein Wirken dürfen erfahren. Bitte hilf uns, von dir zu erzählen und auch herauszufinden, in welchem Stil dass das uns entspricht, unseren Gaben entspricht. Ich möchte dir danken, auch für die Gemeinde, und dürfen wir uns so auch ergänzen gegenseitig mit diesen Gaben, mit diesem Stil. Du weißt auch unsere Familienmitglieder, die uns schon lange wünschen, dass sie dich kennenlernen dürfen. Ich möchte dich gerade anbieten, gib uns immer wieder Gelegenheit, auf gute Art und Weise, in Liebe, aber auch klar auf dich hinzuweisen. Danke vielmals, bist du mit uns und bist du schlussendlich, wo uns auch die richtigen Worte geben wird. Amen.